Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die machen die erste Ausbildung, dann machen sie noch eine zweite Ausbildung, dann machen sie noch eine dritte Ausbildung, noch eine vierte Ausbildung, noch eine fünfte Ausbildung. Und soll ich dir ganz böse jetzt mal was sagen? Diese Kolleginnen und Kollegen werden meiner Meinung nach nie erfolgreich werden. Und warum?
Okay.
Weil vor lauter schulischem Wissen das Erfahrungswissen fehlt. Du musst wirklich 500 Mal mit deinen Gutachten auch auf die Schnauze fallen, ja, und vielleicht ja auch eine Reklamation vom Finanzamt einfangen, um zu wissen, worauf achten die denn? Du entwickelst irgendwann ja ein Gespür dafür, was ist an welcher Stelle wie wichtig. Wenn ich ein Gutachten, also das fängt ja schon an, wenn ich einen Gutachtenauftrag annehme, der Kunde sagt ja, wir haben eine Erbengemeinschaft, bla bla bla, Gutachten schreiben oder so, dass du im Kopf schon weißt, okay, für dieses Ding muss ich mir mehr Zeit einräumen.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Und mein Name, schönen guten Morgen, ist Patrick Bayer.
Wir heißen nicht nur Patrick und Anne, sondern euch auch herzlich willkommen zu
Nee.
unserer, ja, ne, zu unserer Folge. Ich muss gestehen, ich finde es sehr schade, wie sich das Aufnehmen ein klein wenig aus unserer Wochenroutine verabschiedet hat. So hat zumindest das Gefühl, weil dadurch, dass wir nur noch alle 2 Wochen veröffentlichen, sind wir da ein wenig wirr geworden, finde ich. Aber es ist nicht schade, nicht schlimm, wir kompensieren das heute mit einem richtig coolen Thema. Und zwar ein Thema, das sowohl die Newcomer als auch die Alteingesessenen bestimmt das ein oder andere Mal treffen wird. Nur ich glaube, den einen Teil wird es etwas mehr treffen als den anderen. Und zwar ist es das Thema Ablehnung eines Gutachtens. Aber es ist vollkommen egal, was für ein Gutachten. Also reden wir hier von einer Marktpreiseinschätzung, wobei ich glaube, das kommt dann weniger vom Finanzamt. Reden wir von einem Vollgutachten oder Restnutzungsdauergutachten. Und ich wage jetzt mal hier zu behaupten, mir ist das Gott sei Dank Stand jetzt noch nicht vorgekommen, aber ich glaube, es würde der Tag kommen, an dem das so ist. Und das kann natürlich passieren durch ein Finanzamt, durch die Kunden, durch eine gegnerische Partei. Und dieses Thema hat so viele Ebenen im Sinne von, weiß ich nicht, distanziere dich persönlich davon, wie gehe ich organisatorisch damit um, hat das honorarrechtliche Konsequenzen. Und jetzt habe ich ja mit dir jemanden, der viele, 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 viele Jahre Erfahrung hat. Ist dir sowas schon mal passiert?
Ja.
Oft passiert?
Nein.
Oh.
Ich entschuldige Anne, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwas ist an dir anders. Und
Was?
ich bin, ja, ich weiß jetzt was, du hast deine Kopfhörer falsch rum auf.
Oh, du hast recht. Mein Teletubby-Dings ist auf der falschen Seite. Ja, toll. Das ist, weil ich keine Routine mehr habe, weil das
Schlimm,
alles
ne?
nur noch aus dem Kontext gegriffen ist. Ja, nein, das ist
Ja,
Quatsch.
das, ja.
Ja, also es tut mir leid. Ich fasse das jetzt nicht an, weil wir hatten ja heute früh schon technische Schwierigkeiten. Nicht, dass ich dann hier rausfliege oder
Bloß
irgendwas.
einfach nichts, nicht berühren.
Einfach nicht bewegen. Ja, Ablehnung von
Ja.
Gutachten. Eigentlich hätte ich ja gern jetzt jemanden, so ein Coach noch hier, der uns irgendwie die Hand nimmt und sagt, du guckst so, als würdest du gleich weinen wollen.
Ja,
Nehmt
das
euch
ist
das nicht so
sowieso
zu
immer.
Herzen. Das geht nicht an euch persönlich. Das geht, oder wie soll ich denn sagen, mehr oder weniger an eure fachliche Qualifikation. Deswegen hol uns doch mal bei diesem Thema ab. Teile deine Erfahrung, deine Sorgen, deine Nöte, aber auch deine Tipps und Tricks mit uns.
Ja, also fangen wir mal damit an, dass ja erstmal die Frage ist, wer ist denn eigentlich der Empfänger des Gutachtens und wer lehnt mein Gutachten ab? Also, wenn das jetzt der Kunde ist, ja, dann ist es die eine Sache. Wenn das jetzt quasi der, wie soll ich sagen, Endabnehmer, also zum Beispiel das Finanzamt ist, dann ist das schon was anderes. Also, grundsätzlich entsteht immer ein Konflikt. Ein Konflikt ist die Differenz aus Erwartetem und Geleistetem. Und offensichtlich hat jemand was erwartet, was du als Sachverständige oder Sachverständiger ja nicht so geleistet hast. So, ich sag mal, die Großzahl der Rückmeldungen, die wir haben, also es ist ja so, dass wir unsere Gutachten nicht immer einfach so verschicken und sagen, hier hast du Gutachten, sondern wir sagen immer, prüfen
Tschüss.
Sie das bitte kritisch, genau, gucken Sie sich das an, wenn Sie Fragen haben. So. Und da ist es dann so, dass ganz oft so eine Rückmeldung kommt, ja, weiß ich nicht, in ihren Lagebeschreibungsdaten haben sie geschrieben, der nächste Zahnarzt ist 500 Meter weiter, es sind aber 750 Meter, weil die Praxis hat zugemacht oder was weiß ich. Ne? Also das sind so Dinge, ganz viele Sachen, wo wir auch immer sagen, ja, ne, das sind halt redaktionelle Sachen, die können wir auch ehrlicherweise ändern, aber die haben keinen Werteinfluss. Ne? So. Mhm. Und dann gibt es manchmal Rückmeldungen von Kunden. Das war früher sehr häufig bei uns so, dass wir Gutachten zum Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes, Himmelherrgott, erstellt haben. Und wir in den Augen des Steuerpflichtigen den Wert nicht niedrig genug nachgewiesen haben. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, ich habe auch gerade hier so ein Ding auf dem Tisch liegen, Finanzamt schätzt 1,3 Millionen, die Kunden sagen, nee, 700.000, ich sage 1 Million. So, ist jetzt schön, liegt direkt in der Mitte, finde ich auch. Ergab sich so, aber genau. Nee, natürlich, Kunde nicht glücklich. Das ist dann so der Punkt, wo ich erstmal für mich schon mal gelernt habe, wenn ich so ein Gutachten zum Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes annehme, dann kriegt man ja im Kundengespräch schon so ein Feeling dafür, was wollen die? Ja? Und was ist eigentlich das Problem? Und ich habe immer gesagt, früher habe ich das immer angenommen und jetzt habe ich gesagt, wir prüfen das erstmal, ob wir den Auftrag annehmen, weil ich erstmal wissen will, was ist das für ein Objekt? Was sind da für Besonderheiten? Wie hat das Finanzamt das geschätzt? Ne? Also und so weiter und so fort. Um dann dem Kunden im Zweifelsfall auch zu sagen, ja, also das passt meiner Meinung nach. Oder das Finanzamt hat sich, kann ja auch mal passieren, zu ihren Gunsten verschätzt. Hatten wir auch schon in Hamburg falschen Bodenrichtwert genommen. Und schwuppdiwupp war das Haus viel zu günstig bewertet. Ne? So. Und dann nehmen wir diese Aufträge gar nicht an, weil es dem Kunden ja die Erwartung nicht erfüllt, dass wir jetzt sein Objekt noch niedriger schätzen. So, das ist das eine.
Machst du das bei Restnutzungsdauergutachten auch?
Nein, bei Restnutzungsdauergutachten ist es grundsätzlich so, das hatte ich jetzt vor ein paar Wochen, da hieß es, es ist ein Wohn- und Geschäftshaus. Und dann bin ich da hingefahren und da war es ein Einfamilienhaus, wo quasi ein kleiner Praxisanbau dran war, da war früher eine Arztpraxis drin. Mhm. Da habe ich dem Kunden gesagt, wissen Sie was, ich erstelle für ein Einfamilienhaus, erstelle ich kein Restnutzungsdauergutachten, ja, weil rechtlich, wirtschaftlich und technisch bei einem Einfamilienhaus immer eine Nachfolgenutzung besteht und dementsprechend eine verkürzte Nutzungsdauer aus meiner Sicht überhaupt gar nicht seriös darzustellen ist. Und dann habe ich dem Kunden gesagt, ich würde Ihnen da auch nichts für in Rechnung stellen, aber ganz im Ernst, den Stress können Sie sich und kann ich mir sparen. Und das mache ich auch nicht. Mhm. Ich schreibe keine Gutachten, wo ich weiß, dass das nachher beim Finanzamt schwierig bis unmöglich ist. So.
Ja.
Und dann hat er sich total bedankt für die ehrliche Beratung und dass ich ihm nicht einfach jetzt ein Gutachten geschrieben habe, bla bla bla, und hat mir sogar noch freiwillig angeboten, die Fahrkosten zu erstatten. Habe ich gesagt, ne, kommen Sie einfach beim nächsten Mal wieder und dann ist es okay. So, und dann kann man mit der Gewerbehalle wieder. Ne, das sind so Dinge, wo ich immer sage, wenn ich dann im Ortstermin feststelle, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt oder nicht passt, dann breche ich auch ab und dann ganz im Ernst ist mir auch egal, ob ich da jetzt irgendwie eine Stunde Anfahrt hatte oder nicht, das mache ich, das ist so mein persönliches Ding. Ne? Ich denke, dann haben die Kunden mich in guter Erinnerung und dann ist das manchmal mehr wert. So. Anders sieht es aber aus, wenn das Finanzamt zum Beispiel das Gutachten ablehnt. Denn dann habe ich als Sachverständiger erstmal grundsätzlich eine Aufgabe nicht erfüllt. Die Aufgabe ist ja, ein Gutachten so zu erstellen, dass der Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes erbracht ist. Und das bedeutet gleichfalls, dass man quasi als Gehilfe des Steuerpflichtigen die Position eingenommen hat, darbringungs- und nachweispflichtig zu sein. Das heißt, sowas wie, ich mache einen Sachverständigenansatz, weil ich bin Sachverständiger und deshalb, ich habe jetzt am Wochenende ein Gutachten kontrolliert, da stand so ein Satz drin, also war eine Bodenwertermittlung, und dann hat er die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses genommen. Dann kam er auf einen Bodenwert von 180.000 Euro und hat dann einfach nur geschrieben, das ist nicht realistisch. Deshalb wird wird folgende Aufteilung gemacht. Vorderland 400 Quadratmeter, Hinterland 800 Quadratmeter, Hinterlandansatz 10% des Vorderlandes, Bums, Punkt. So. Und das sind so Dinge, wo ich sage, also nein, ne? Also ich bin uneingeschränkt darbringungs- und nachweispflichtig mit all dem, was ich tue. Das heißt, meine Gutachten beim Finanzamt sind mit extrem vielen Bildern versehen, ja, damit die Finanzbehörde das nachvollziehen kann. Die sind noch genauer und noch detaillierter und noch umfangreicher erläutert. Und was da nie eine Rolle spielen darf, ist die Vorgabe eines Kunden, auf einen bestimmten Wert zu kommen. Ja, sich darüber hinwegzusetzen als Sachverständiger, das muss man ehrlicherweise ein bisschen üben. Weil wenn der Kunde ankommt und sagt, ja, ich zahle 4.500 Euro für ein Verkehrswertgutachten zum Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes, ich möchte aber, dass sie mindestens auf 700.000 Euro kommen, dann ist das ja schon mal ein falscher Ansatz. So, ne? Und dann muss man auch immer noch sagen, dass grundsätzlich Gutachten, die wir auf den Tisch bekommen, weil sie vom Finanzamt abgelehnt wurden, von anderen Sachverständigen, ganz oft genau diese Sachen nicht beinhalten, dass sie einfach hinreichend begründet sind. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt neulich, da haben wir ja drüber gesprochen, dieses Objekt an der Ostsee gehabt, dieses alte Ferienheim. Ne? Und da habe ich zum Beispiel vorher die zuständige Bausachverständige im Finanzamt angerufen und habe gesagt, hören Sie mal hier, ich habe das und das auf dem Tisch, das landet in ein paar Wochen bei Ihnen. Sagen Sie mal, wie wollen wir denn da vorangehen? Ich hätte zwei Vorschläge. So, ja. Ne? Soll ich den niedrigeren Nachbarbodenrichtwert nehmen und da quasi Aufschläge machen, oder soll ich den Lagebodenrichtwert nehmen, der meiner Meinung nach nicht so gut passt, und dann Abschläge machen? Und dann sagte sie, nee, gehen Sie mal von oben runter, ne, so. Das kann man immer machen. Das sind ja, ist ja keine, also das Finanzamt, sage ich immer wieder, ist ja keine Einbahnstraße. Das ist auch bei Nutzungsdauergutachten so. Mhm. Und das bedeutet letzten Endes, dass ich das einfach nachweisen muss und darlegen muss. Und dann gibt es so Fälle, die werden immer mal wieder skizziert. Da heißt es ja, ich habe aber alles getan und das Finanzamt folgt dem dennoch nicht. Ja, dann ist das vielleicht auch mal ein Fall von Tausenden, wo man dann mal sagen muss, dann muss man halt mal klagen. Ja, das ist dann aber die Entscheidung der Steuerpflichtigen. Ich sage immer, mit meinen Gutachten können sie auch bis vor ein BFH gehen von mir aus. Ich stehe zu dem, was ich sage. Ja. Und das führt auch dazu, wenn dann so eine Ablehnung mal kommt, dass ich immer bei der Bausachverständigen oder dem Bausachverständigen im Finanzamt anrufe und sage, ich wollte mit Ihnen gerne mal drüber sprechen. Ja, meistens ist es so, dass dann nochmal ein formelles Schreiben, also bei vielen Finanzämtern so ein formelles Schreiben gemacht werden muss, dass die vom Finanzamt direkt mit mir reden dürfen. Das lasse ich immer formell dann vom Steuerpflichtigen unterschreiben, schicke das ans Finanzamt, warte dann eine Woche, bis das da auch die internen Postlaufzeiten gemacht hat, und dann mache ich einen richtigen Telefontermin. Ne? Ich rufe den an und sage, ich hätte gerne einen Telefontermin. Wann haben Sie die Akte da? Und dann kommt meistens, ja, ich bin im Homeoffice, da habe ich keine Akten oder was weiß ich, so ein Krams. Und dann irgendwann habe ich halt den Termin, und dann kann so ein Termin auch schon mal anderthalb Stunden dauern. Und ich habe, es gibt eine Sachverständige beim Finanzamt in Hamburg, die beginnt gerne ihre Gespräche mit, Herr Bayer, wo wollen Sie denn hin? So. Und das deutet ja schon ein bisschen auf so einen Kuhhandel, ne? Auf so einen türkischen Bazar irgendwie. Und
ich komme Ihnen
meine Antwort
hier 10%
ist immer,
entgegen.
Genau,
und
ja.
Sie mir da.
Und dann, ja, aber das sind auch so Punkte. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Und dann sage ich immer, also ich muss nirgendwo hinwollen, ich bin ja schon da, wo ich hin will. Ne? So. Und dann bespricht man manche Sachen. Und was man immer sagen muss, ist, BfH-Rechtsprechung, bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung, unsere Daten sind sehr ungenau. Die Schätzungenauigkeit liegt zwischen 15 und 20, in Einzelfällen bis zu 30%, kann sie neben dem tatsächlichen Wert liegen. Das heißt, das, was wir auch aus anderen Situationen kennen, ist natürlich beim Finanzamt auch so der Fall. Und das sage ich auch immer meinen Kunden. Es gibt viele Dinge, die kann man fachlich falsch machen, dann sind sie einfach fachlich falsch. Also wenn ich, weiß ich nicht, mathematisch einfach, weiß ich nicht, nicht modellkonform gearbeitet habe oder einfach eine Rechenoperation fehlerhaft war oder sowas, ne? So, das ist das eine. Dann gibt es aber ganz viele fachliche Dinge, die man unterschiedlich sehen kann. Und da wirst du immer diskutieren müssen. So, und ich hatte Fälle, wo ich dann auch schon gesagt habe, naja, also irgendwie müssen wir uns ja hier jetzt mal einigen. Sie wollen das vom Tisch haben, ich will das vom Tisch haben. Und dann hat man sich so geeinigt. Ich hatte mal einen Fall, da hat dann die Bausachverständige zu mir gesagt, naja, bei einem Punkt müssen Sie mir aber lassen, sonst verliere ich hier mein Gesicht. Ja, und dann so, und andersrum war das aber auch mal so, dass ich gesagt habe, boah, wenn Sie mir jetzt alles hier runterstreichen, also ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, ist auch irgendwie bescheuert, ja. Also da müssen wir schon auf irgendwas einigen. Und das ist ein bisschen türkischer Bazar. Ja, aber solange wir uns da im Bereich dieser 10, 15, vielleicht auch mal 20%, je nach Datenlage befinden, muss man einfach damit leben. Und ganz ehrlich, das ist unser Job als Sachverständige. Ja, denn du wirst immer zwei unterschiedliche Ansichten haben. Das ist ja bei Scheidungsgutachten nicht anders. Ja, und am Ende des Tages ist ja das Wichtige, dass dein Gutachten anerkannt wird, auch wenn du vielleicht von deiner Haltung eine Position mal aufgeben musst.
Das wäre jetzt, also so vom Vorgehen, das bedeutet, ich bekomme, wie sieht das eigentlich aus? Wie sieht so eine Ablehnung durch das Finanzamt aus? Bekommt dann der Kunde einen Bescheid? Bekomme ich einen Brief? Du? Also wie läuft das organisatorisch?
Also es ist so, dass der Kunde ein Schreiben bekommt von seinem Finanzamt, meistens mit der Stellungnahme des Finanzamtes, an dem die Grundbesitzbewertung stattgefunden hat. Ja, also es ist ja so, dass die Grundbesitzbewertungsstellen ja, ich sag mal, etwas überregionaler sind. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in München wohne und ich habe in Hamburg ein Objekt, dann wird das nicht in München bewertet, sondern das Münchner Finanzamt setzt sich dann mit dem Hamburger Finanzamt zusammen oder auseinander oder wie auch immer, ja, und schickt die Sachen dann dahin und die bewerten das und bewerten dann das Gutachten und schicken das dann wieder zurück. Also, ne, diese Grundbesitzbewertungsstellen sind halt immer zuständig für die Objekte, die in ihrem Bereich arbeiten, liegen, so rum. Ja. Und dann leitet der Kunde das weiter. Und ich sage jetzt, das ist ja auch immer eine Sache der Kommunikation, ich sage den Kunden im Vorfeld auch schon immer, gehen Sie bitte nicht davon aus, dass es eine Einbahnstraße ist, ja. Wenn Sie hier, weiß ich nicht, eine 500.000 weniger Wert ansetzen wollen, dann ist es auch erlaubt, dass die Gegenseite Nachfragen hat. Ja, also da wäre ich auch schon fast zickig, wenn das nicht so wäre. Ne? Und diese ganzen Gespräche mit den Finanzamtsbausachverständigen haben mir so ein bisschen gezeigt, viele wollen einfach nur eine saubere Datenlage. Ne? Die sagen, ich will eine vernünftige Erklärung. Ich habe keine Lust, das alles nachzurechnen und ich werde es auch nicht alles nachrechnen. Ich will, dass das nachvollziehbar und schlüssig begründet wird. So. Denn man muss auch sagen, je spezieller das Objekt ist, desto länger kann man sich darüber streiten. Ja? Mhm. Wenn man dann aber eine Situation hat, dass man wirklich, also sich wirklich Mühe gegeben hat, diese einzelnen Positionen, das fängt an, wisst ihr, das habe ich immer in den Prüfungsgutachten so, dann schreiben die Leute, ja, die NAK wurden mittels Baupreisindex hochgerechnet. Ich dann denke, ja, aber wer macht sich denn heute noch die Mühe, die Indexstände gegenüberzustellen und darzustellen, wie es hochgerechnet wurde. Mhm. Ne, also nur einfach mal als Beispiel.
Stimmt. Dinge, die wir eigentlich gedanklich schon an gewisse Programme abgeben, weil sie uns einfach vorgekaut werden. Ja.
Genau. Und dann steht im schlimmsten Fall im Gutachten drin, dass dass die Hochrechnung über den Baupreisindex passierte. Das ist auch in Sprengnetter Marktdaten und Praxishilfen Kapitel 314 abgebildet. Und zu Recht denkt sich dann derjenige, ja, wie hast du es denn jetzt gemacht? Und wahrscheinlich denkt sich der Sachverständige das dann auch. Wie hat der die Software das jetzt eigentlich gemacht? So. Und da finde ich, das muss man einfach mal sagen, das ist am Ende des Tages unser Job, ne, dass wir das machen müssen. Und ich freue mich auch persönlich immer, dass überhaupt mal jemand meine Gutachten liest. Manchmal hat man ja das Gefühl, man schickt die 90% der Gutachten schickst du ja weg und hörst nie wieder was.
Umso besser, je nachdem, wie man es sehen mag. Okay, das heißt, diese da würde ich es jetzt mal nicht, na doch, man kann es schon Ablehnung nennen, weil ich glaube, es heißt ja auch im Wortlaut teilweise,
ist eine Ablehnung, dass
das Gutachten abgelehnt wird. Okay, das heißt, in dem Moment, Finanzamt kommt zurück und sagt, ich akzeptiere Ihr Gutachten nicht.
Weil.
Dann kommt der Kunde mit dem Bescheid zu mir und sagt, na, jetzt helfen Sie mir hier bitte mal.
Genau.
Oh, jetzt überlege ich gerade, wie ich das frage. Wie ist denn das? Ich, auch mit dem Honoraranspruch. Ich habe ja gemäß Werksvertrag mein Werk geliefert. Ich habe mein Bestes gegeben. Jetzt kommt das Finanzamt und sagt, nö. Nein, ich habe, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben unser Bestes gegeben.
Ach so, okay.
Und jetzt landet das wieder beim Kunden und dann wieder bei mir. Und jetzt sage ich, ich bleibe aber weiterhin auf der Position. Ich habe nichts. Oder wie soll ich das jetzt sagen? Und ich frage das jetzt nur in der Theorie, weil ich wäre nicht so, aber jetzt kommt jemand und sagt, na Moment, ich habe an dem Ding jetzt ja schon 3 Tage gesessen, habe abgerechnet, jetzt kommen Sie und nur weil das Finanzamt eine andere Meinung hat als ich, die ich nicht nachvollziehen kann, muss ich jetzt nachbessern, damit es Ihnen, lieber Kunde, passt. Wer bezahlt denn das? Also wie gesagt, ich wäre so nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas passiert.
Erstmal relativ einfach, wir sind im Werkvertragsrecht, ja, der Kunde hat Anspruch auf ein mängelfreies Werk. Und wenn jetzt das Finanzamt oder ne, wer auch immer etwas bemängelt wird, dann ist es erstmal ein Mangel. So, und der kann nachgebessert werden oder abgestellt werden oder sonst was. Ich finde dann immer, in den Dialog zu gehen, ist immer das Sinnvollste. Aber am Ende des Tages bin ich verpflichtet, ein mängelfreies Werk zu liefern und gegebenenfalls nachzubessern. So, das ist das eine. Das andere, was ich sage, ist, deshalb habe ich auch immer ein Problem zum Beispiel mit diesen Preisen bei den Nutzungsdauergutachten oder grundsätzlich bei den Gutachtenpreisen. Die Menschen oder die Kolleginnen und Kollegen, gerade die Jüngeren da draußen, gehen immer davon aus, dass es so einfach ist. Man schreibt ein Gutachten und schickt es weg und man hört da nichts mehr, weil das in 90% der Fälle halt auch so ist. Ja? Aber diese 10% der Fälle, das ist immer der Grund, warum ich sage, preist das mit ein. Preist doch einfach nochmal einen halben Tag Arbeit gedanklich mit ein. Ja. Und bei einem halben Tag Arbeit sind wir auch einfach mal gedanklich, weiß ich nicht, bei 250 Euro pro Stunde beim Tausi extra. Ja? Das heißt, wenn ich ohnehin mein Gutachten schon, ja, oder vielleicht auch weniger, vielleicht auch 500, aber ist ja egal, wenn ich mein Gutachten schon nur für 1500 Euro anbiete, dann zahle ich natürlich drauf. Also dann zahle ich wahrscheinlich schon bei der Gutachtenerstellung drauf, ja, aber ich zahle dann halt drauf. Mhm. Und dann ist es natürlich blöd. Und ich, was wir hier immer machen, ist, dass wir immer sagen, bei den Gutachten fürs Finanzamt ist die außergerichtliche Korrespondenz nach Gutachtenerstellung immer schon im Begriffen. Mhm. Damit sage ich dem Kunden auch immer, es ist eigentlich normal, das, was kommt. Ja, wenn nichts kommt, freuen sie sich einfach. Also nicht, dass ich das erwarte, dass was kommt, aber ich kommuniziere dem Kunden erstmal, dass es normal ist, dass man da in den Austausch geht. Ja? Und wenn ich dann vom Finanzamt die Punkte habe, dann weiß ich ja auch, was ist fachlich, ne, wo man sich drüber streiten muss. Habe ich vielleicht einfach rechnerischen Fehler gemacht? Ich hatte das einmal, da habe ich den Sachwertfaktor in Hamburg mit seinen 33 Einzelpositionen, da habe ich einen Rechenfehler drin gehabt, dann ist das auch richtig. Dann muss ich das auch korrigieren und dann muss ich auch zustehen. Also es ist ja auch völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Ne? So, man muss halt dann dazu stehen und schreiben, ja, oder auch dem Kunden erklären und sagen, ja, habe ich mich verrechnet, tut mir leid.
Ist halt so. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn die Dinger dann teilweise ein Jahr später oder so wiederkommen, weil das ist ja also auch bedingt wahrscheinlich durch die Einzelsteuerfälle seltenst so, dass das Gutachten zum Kunden geht und innerhalb von einem Monat kommt der mit dem Bescheid vom Finanzamt zurück. Das wird ja allein schon durch die Arbeitsdauer dauern. Und dann muss man ja auch überlegen, für was braucht er das? Wenn die im Veranlagungszeitraum dieses Jahr sind, dann brauchen sie es erst nächstes Jahr. Das heißt, nächstes Jahr geht es erst in die Prüfung. Und dann kommt so ein 1,5 Jahre altes Gutachten und du denkst dir, puh, das würde ich jetzt auch anders machen. Wie gehst du mit sowas? Und weil jetzt seien wir mal ehrlich, wir haben ja alle mal angefangen und ich glaube, das hatten wir schon ganz häufig. Alle gucken sich die Gutachten von vor einem Jahr und denken sich, oh, das war aber noch Anfänger. Schönelei. Ja.
Also erstens, mein Highlight war Finanzamt Bremen. Nach 4,5 Jahren kriege ich das Gutachten zurück auf den Tisch. Das war wirklich, und dann mit der Bitte um Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen. Ne? Natürlich. Und was soll ich sagen? Wir antworten immer sofort. Und zwar mit dem Antrag auf Fristverlängerung. Ja, das ist ja jetzt, also das ist ja jetzt nichts Kritisches, Zeitkritisches am Ende des Tages. Und das Erste, was wir immer machen, dass wir schreiben, vielen Dank, wir haben das Schreiben erhalten. Aufgrund der aktuellen Arbeitsbelastung bitten wir um Fristverlängerung für 8 Wochen oder 12 Wochen. Ist völlig, also habe ich noch nie in den ganzen Jahren noch nie einen Fall gehabt, wo mir das Finanzamt gesagt hat, nein, das wollen wir aber früher haben. Ne? So. Und dann liegt das da. Und das merkt man auch, wenn das dann, wenn man mit den Grundbesitzbewertungsstellen da, mit den Sachverständigen telefoniert, die haben da jetzt keinen Stress, das liegt da rum, ja, und wissen, das ist im Gang und dann musst du aber auch zur Frist liefern, das ist halt das Nächste, so, und dann gucke ich mir das an und dann muss ich mich da einarbeiten, das ist halt so, das ist ärgerlich, aber das muss man halt überlegen, ob man es will oder nicht. So. bei der Grundbesitzbewertung, also diese Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes, ist das auch relativ, Da sitzen halt auch Bewertungsprofis in aller Regel. Das funktioniert eigentlich auch reibungslos. Wo es ein bisschen schwierig ist, wir hatten das jetzt gerade auch in der Vorbereitung auf diese Sendung hier. Das ist bei der Einkommensteuer. Bei der Einkommensteuer, Nutzungsdauergutachten, ne? Da ging es konkret ja um die Bewertung einer Eigentumswohnung. Da schreibt das eine Finanzamt, man kann nicht in einem Mehrfamilienhaus, wo mehrere Eigentumswohnungen drin sind, verschiedene Eigentumswohnungen mit verschiedenen Restnutzungsdauern haben, weil es sich immer auf die Gesamtimmobilie beziehen muss. So, das steht da auch dann offiziell in diesem Text. Genau so habe ich, müsste ich raussuchen, aber habe ich Schreiben vom Finanzamt vorliegen, in denen steht, die Bewertung der Gesamtanlage ist nicht sachgerecht, es muss immer das Sondereigentum bewertet werden. Ja, und das sind
was
halt
ich
Dinge,
übrigens auch nachvollziehbarer finde. Ich habe das ja eingangs schon mal gesagt, also bei gewissen Dingen, klar, logisch, Dach, Fenster, Gemeinschaftseigentums, alles klar. Aber ich hatte schon Fälle, ne, da hast du die eine Wohnung, ist tippitoppi ab Türschwelle aufbereitet, die haben die Leitungen in der Wohnung umgemacht, da wurde der Schaltkasten von der Küche in den Flur reingelegt, wurde dann auch mit dementsprechenden Leitungen verdrahtet und wiederum eine andere Wohnung ist auf dem Stand so 77er Jahre Blockcharme in Gera, noch schön mit der Ölfarbe im Bad und so eine freistehende Wanne, aber nicht freistehend im Sinne von Selling Sunset, sondern so eine Zinkwanne, weißt? Also das ist für mich schon ein Thema, also und wie mache ich denn das, wenn ich sage, das sehe ich aber anders? Und dann diskutiere ich, ja?
Ja, genau. Also das Erste, was man wissen muss, ist, ich muss jetzt erstmal denjenigen rausfinden, der dafür zuständig ist. Das sind nicht die Sachverständigen in der Grundbesitzbewertung. Ne? Das heißt, im Optimalfall kenne ich die Sachverständigen aus der Grundbesitzbewertung, rufe sie an und frage, wer ist denn dafür zuständig oder steht irgendwo drauf. So, muss mich halt durchtelefonieren. Und dann kriege ich irgendwann denjenigen oder diejenigen ans Telefon, der diese Bewertung da durchgeführt hat. So. Und dann kann ich das diskutieren. Dann kann ich, ne? Und da ist immer der Punkt, wo ich immer sage, kommuniziert doch miteinander. Wenn ich mich über das Thema Nutzungsdauergutachten auseinandersetzen will, warum ist es dann so schwer, einfach vorher im Finanzamt anzurufen und sagen, ich will das gerne machen, ja? Oder ich mache das dann immer so ein bisschen. Wenn ich einen Finanzamt habe, mit dem ich noch nie zusammengearbeitet habe oder so, dann mache ich das immer so ein bisschen locker. Dann rufe ich an und sage, ja, ich habe hier ein Wohnklo, das hat standardmäßig 50 Jahre Gesamtnutzungsdauer. Aber ehrlicherweise, ich habe mich kaum reingetraut. Ich würde gerne ein Gutachten schreiben. Wie hätte ich es denn gern? Ja, also so ein bisschen lockerer halt.
Wir hatten ja schon mal dieses Thema, ich fange irgendwo an, ich stelle mich vor, ich gehe vielleicht zu Kolleginnen und Kollegen, sage, schönen guten Tag, ich bin jetzt hier die Neue. Macht es Sinn, beim Finanzamt vorbeizukommen und zu sagen, hallo, wir werden irgendwann miteinander zu tun haben, wie kann ich sie glücklich machen?
Ja, also tatsächlich, wie können wir gut miteinander zusammenarbeiten? Ja, also ich habe hier zu unserer Bausachverständigen ein recht gutes Verhältnis, ne? Und die sagte, im O-Ton sagte sie zu mir, naja, Herr Bayer, ist das schon ein Unterschied, wenn ich aufs Gutachten gucke und sehe, von wem kommt das, dass ich für mich weiß, wo muss ich genauer hingucken und wo weiß ich, ich finde da sowieso kein Fleisch am Fisch. Ne? Also das muss man schon.
Das heißt, ich google jetzt Finanzamt Gera, zuständiger Sachbearbeiter in der bestenfalls Grundbesitzbewertung, weil na, wobei Einkommensteuer.
Kleiner Lifehack an der Stelle.
Für alle jetzt. Oh, jetzt
Pflicht, genau, pflichtgemäß wie soll man, regulatorisch gesehen ist es so, dass ein Vertreter, eine Vertreterin des Finanzamtes immer Mitglied im Gutachterausschuss ist. Also jemand, der in der Grundbesitzbewertung beim Finanzamt arbeitet, ist immer dann auch im Gutachterausschuss pflichtweise Mitglied.
Da hast du mir jetzt am Machen. Also, sorry, ich muss jetzt hier mal kurz den Emotionalen schieben. Ich verstehe immer mehr, warum man sagt, mein Gott, du brauchst Jahre, ich bin ganz ehrlich, jetzt lege ich mir hier meine Seele bloß. Irgendwann kriegst du schon recht schnell auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ne, und denkst dir, ja, klar, komm, hatte ich jetzt 2-3 Mal, krieg ich hin. Also wirklich dieses demütig bleiben, das ist ein ganz großer Tipp. Also sich selber noch so zurücknehmen und zu sagen, na, ich weiß nicht, wann der Punkt kommt, zu sagen, jetzt ich bin soweit. Ne? Jetzt ist es definitiv noch nicht so. Ich habe da übrigens mit Gerichtsgutachter Arndt Odekerken letzte Woche telefoniert. Da ging es um den Antrag an die WG-Zertifizierung. weil wir durften ja beide tatsächlich. Und jetzt haben wir uns so ein bisschen miteinander unterhalten, ob wir das jetzt durchziehen oder nicht. Und ich stehe jetzt vor der Wahl, weil, wie gesagt, ich dürfte. Und klar wäre es gut, weil die WG bedeutet ja nicht nur, dass ich jetzt Tankstellen bewerten darf eventuell, sondern dass du allgemein nochmal so eine Next-Level-Zertifizierungsstufe bekommst, ne? Und da hat er was sehr Kluges zu mir gesagt und hat gesagt, Anne, willst du denn jetzt schon Autohäuser bewerten und so einen Spaß? Und da habe ich gesagt, Arndt, das ist gruseligerweise eine Frage, die ich mir so noch gar nicht gestellt habe. Und die Antwort ist, nein, will ich nicht. Weil klar, ich könnte, ne? Also die Aufträge wären da. Aber ich glaube, man muss sich auch echt mal zurücknehmen und zu sagen, noch nicht, gib dir mal noch ein paar Jahre. Und er hat dann auch sehr, sehr lieb das mit dem Alter genannt. Wir haben uns dann ausgetauscht, wie alt wir sind und stellten fest, dass
du seine Enkeltochter sein könntest.
Ja, tatsächlich. Hat er mir doch mal vorgerechnet, wenn er sich sehr beeilt hätte. Er hat gesagt, er hat halt nur noch ein gewisses Kontingent an Zeit. Ich habe noch, ich kippe wahrscheinlich in 50 Jahren einfach nach vorne auf meine Tastatur. Fakt ist eins, dann kann ich auch noch erst in 5, 6, 7 Jahren damit kommen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Learning, nicht zu schnell zu selbstbewusst zu sein. Und ich habe angefangen, mich sehr, 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 sehr zurückzunehmen an gewissen Dingen, ne? Und ich bin ja eh so eine Labertasche eigentlich in den Gutachten. Und ich finde, das muss auch geübt und fortgeführt werden, bis man da, das sagst du mal so schön, eine gewisse Exzellenz reinkriegt. Und das stimmt, ne? Immobilienbewertung ist nicht nur das Bedienen von einem Tool. Und das ist nicht nur ein Gemache. Ich bin zum Beispiel da mal hellhörig geworden, als ein recht einschlägiges Bewertungstool für Nutzungsdauergutachten gar keine Fotoanlagen anbietet. Wo ich sage, das kann ja schon nicht hinhauen. Also wenn ich das Produkt ein Nutzungsdauergutachten anbiete und ich gebe dem Kollegen aber nicht die Chance, direkt da hinten dran eine Fotoanlage zu packen, automatisiert, ne? Also wenn ich mich hinstelle und das mit Excel mache, dauert es halt ewig. Dann ist ja schon irgendwas nicht richtig. Dann suggeriert das ja schon, kloppt das hier mal durch, drück auf den Knopf und weg damit und Rechnung geschrieben. Und das ist sehr gefährlich, glaube ich, ja.
Naja, das ist halt genau das, was du sagst. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die machen die erste Ausbildung, dann machen sie noch eine zweite Ausbildung, dann machen sie noch eine dritte Ausbildung, noch eine vierte Ausbildung, noch eine fünfte Ausbildung. Und soll ich dir ganz böse jetzt mal was sagen? Diese Kolleginnen und Kollegen werden meiner Meinung nach nie erfolgreich werden. Und warum? Okay. Weil vor lauter schulischem Wissen das Erfahrungswissen fehlt. Ja? Du musst wirklich 500 Mal mit deinen Gutachten auch auf die Schnauze fallen, ja, und vielleicht ja auch eine Reklamation vom Finanzamt einfangen und so, um zu wissen, worauf achten die denn? Also du entwickelst irgendwann ja ein Gespür dafür, was ist an welcher Stelle wie wichtig. Und wenn ich ein Gutachten, also das fängt ja schon an, wenn ich einen Gutachtenauftrag annehme, der Kunde sagt ja, wir haben eine Erbengemeinschaft, bla bla bla, Gutachten schreiben oder so, dass du im Kopf schon weißt, okay, für dieses Ding muss ich mir mehr Zeit einräumen. Um dann auch zu sagen, okay, dieses Gutachten ist auch teurer, ja. Und ja, wenn der Kunde dann auch sagt, das bezahle ich nicht, dann für dich auch zu sagen, gut, will ich jetzt nur Lebenszeit gegen Geld tauschen oder möchte ich auch Gewinn dabei machen? Ja? Und das ist natürlich total schwierig. Und vielleicht ist es am Anfang auch einfach klug zu sagen, okay, ich tausche einfach Lebenszeit gegen Geld, aber ich sammle Erfahrung.
Ja. Na? Definitiv. So. Und ich glaube, am Anfang kann keiner seine Kapazitäten richtig planen. Also nochmal, du weißt, wie
aber die Erfahrung musst du machen, damit du das irgendwann kannst. Und wenn du das nie machst, dann kannst du es nicht.
Ja. Ich habe ja zu dir letzte Woche gesagt, oder halte ich dran fest, Fehler zu machen finde ich am Anfang nicht schlimm und sich auch zu übernehmen prinzipiell auch nicht, weil woher soll man es denn immer wissen? Und wie gesagt, ich bin ja auch so jemand, ich glaube es ja mal anderen nicht, ich muss es ja selbst durch Schmerz spüren, wenn ich es dann glaube. Schwierig wird es halt dann, wenn du nichts draus ableitest, ne? Also wenn du dann immer so weiter und weiter und weiter und weiter machst und machst und machst und machst und irgendwann kriegst du vielleicht halt wirklich mal einen richtigen Dämpfer, ne? Dann lieber Fehler erkennen, sich entwickeln, sei es prozessual, sei es fachlich, sei es kapazitiv, was auch immer, ne? Und halt einfach machen. Und das ist so ultra schwierig in diesem Job zwischen, ich muss machen, um voranzukommen, aber ich will auch eigentlich nicht so einfach. Deswegen, ey, wirklich ganz ehrlich, sucht euch einen breiten Rücken, weil ja, also so ganz ohne, glaube ich, wäre es schon sehr, sehr, sehr schwierig.
Ich stelle auch mal die steile These auf, die besten Sachverständigen sind diejenigen, die viele Fehler gemacht haben und daraus ihre richtigen Schlüsse gezogen haben. Ja? Es gibt so Menschen, ich war ganz früher mal mit so jemandem verheiratet, da sind immer die anderen schuld. Ja. Da ist es dann natürlich so, wenn du dann natürlich für dich so ein Leben aufbaust, wo du nur frustriert bist, weil alle anderen irgendwie blöd sind, ja, und alle einfach nicht das einsehen wollen, was du siehst, weil du nicht hinterfragst, ob das vielleicht einfach falsch ist, was du siehst, ne? Dann ist es so ein Punkt, wo ich sage, bist du vielleicht auch nicht dazu geeignet. Und am Ende des Tages, ich habe viele, viele Fehler gemacht und ich würde sie nicht missen wollen, weil ich weiß, was ich dadurch an Erfahrung gewonnen habe. Und natürlich sind diese Situationen unangenehm, wenn du mit dem Kunden sprechen musst und der Kunde dann ankommt und sagt, also die wenigsten Kunden kommen an und sagen, ja, Bayer, was haben sie denn da für ein Scheißgutachten geschrieben? Sondern die meisten, ja, da ist ja Gott sei Dank der Feind schon mal natürlich geboren als Finanzamtsmitarbeiter. ist dann, ja, das Finanzamt hat ihr Gutachten nicht angeerkannt, was sind das denn für welche, ne, so. Und dann echt ist es mal. Aber auch, das darf man nicht vergessen, dann ist es auch schwer zu sagen, naja, in dem Punkt haben die schon recht.
Ja, gewisse Dinge, die müssen wir nochmal, komm, das korrigiere ich oben, damit wir denen in die Karten spielen, das machen wir jetzt einfach mal so.
Ja,
doch, ja. Ich glaube auch dieses Thema Fehlerkultur. Mir fällt da ein ganz, ganz großartiger Gast ein, den wir nochmal einladen können. Dem werde ich mich jetzt gleich mal wenden. Weil ich glaube, das wäre nochmal ganz cool, dahingehend auch kommunikativ ein bisschen geschult zu werden und zu sagen, zu verstehen, Fehlerkultur ist erlaubt, ist okay, gehört dazu. Wir sind Menschen. Ne? Wir haben auch mit wem hatte ich denn das Thema letzte Woche? Ich habe schon wieder vergessen. Also, dass wir gesagt haben, ja, genau, ich weiß nicht mehr. Je mehr du dich an gewissen Dingen festbeißt, an so einem Objekt, findest du immer mehr Sachen, wo du sagst, ah, das können wir ja mal noch und ah. Und ne, also das für sich auch voll abschließend mal zu sehen und zu sagen, das ist jetzt so Punkt. Klar, wenn ich es mir ein Jahr später anschaue, fällt mir vielleicht noch was auf, was ich noch hätte in Abzug bringen können. Aber es ist halt in dem Moment eine Entscheidung gewesen und die steht so. Das finde ich recht schwierig tatsächlich. Okay, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden alle nicht davon verschont bleiben. Irgendwann wird es kommen. Und dann müssen wir da durch. Das ist nun mal so.
Ja.
Gut. Ich habe dich nach deinem Highlight letzte Woche gar nicht gefragt. Willst du das zum Abschluss nehmen, dass wir nochmal sowas etwas Bequemes hier in den Raum bringen, bevor jetzt jeder seinen Finanzbeamten des Vertrauens anruft und sagt, wollen wir nicht zum Du übergehen? Ich bin Diane.
Ich hatte letzte, ja, aber vielleicht das mal ganz persönlich. Ich hatte letzte Woche eine sehr gute Woche, weil ich sehr, sehr produktiv war seit langem endlich mal wieder. Es gibt ja immer so Phasen, wo du so viele unfassbar verschiedene Dinge, privater Natur, beruflicher Natur, ne, familiärer Natur, was weiß ich was, keine Ahnung, im Kopf hast, wo du immer merkst, ich nenne das immer dann Schreibblockade, wo du dann vorm Gutachten sitzt und oder vorm Bildschirm sitzt und die Zahlen und Buchstaben tanzen einfach irgendwie cha-cha-cha und du weißt überhaupt gar nicht, wer du eigentlich noch bist. So. Und ich hatte letzte Woche wirklich eine Woche, in der ich wirklich, ich glaube, 4 Gutachten geschrieben habe. Und genau, richtig, richtig produktiv. Und das hat mich gefreut, weil es einfach so zwischendurch mal so Phasen gibt, wo du einfach, du sitzt da und du hast Bock, ein Gutachten zu schreiben und dann wird's auch noch gut und du hast noch Herausforderungen und dann quatschst du mit Kollegen und die haben gute Ideen und das ist das, was ich an meinem Job mag. Das habe ich letzte Woche mal wieder festgestellt.
Sehr schön. Dann hoffen wir, dass es eine ähnliche Woche wird. Tatsächlich. Und ja, wir freuen uns auf alle Folgen, die dem dann jetzt kommen. Ich hoffe jetzt auch mit mehr Struktur und Ordnung, was die Einladung von Gästen angeht. Also seht es uns nach. Das ist einfach dadurch, dass das Ganze ein Herzensprojekt und kein Business Case ist, manchmal vielleicht leider in der Prio etwas nach unten gerutscht. Daran werden wir arbeiten. Wir wünschen euch eine hervorragende Woche. Sonnenschein, Glück, Frieden und vor allem Freundschaft mit dem Finanzamt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig, und wir versprechen euch allen, beim nächsten Mal, wenn Anne und ich im Himmel stehen und Organisation und Struktur verteilt wird, gehen wir nicht Kreide holen. Was für den
Lieben, okay, denn? Das mit dem im Himmel stehen fand ich jetzt ein bisschen drastisch, aber jetzt weiß ich, wo du hin willst. Ist okay.
Ciao.
Ciao.